Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Rhinoceros, so lautet der Titel einer Zeitschrift, die jetzt in ihrer dritten Nummer vorliegt, herausgegeben von Christiane Solte-Gresser, Frank Hofmann und Markus Messling. Markus Messling, Professor für Literatur- und Kulturwissenschaften an der Universität des Saarlandes, ist jetzt bei mir im Studio. Guten Tag, Herr Messling.
Schönen guten Tag, Frau Albert.
Rhinoceros, es gibt auch ein herrliches Foto von diesem Tier auf dem Einband. Warum ist das denn eigentlich überhaupt Ihr Wappentier?
Das Rhinoceros gehört eigentlich zu den tropischen Tieren und zwar im doppelten Sinn. Also zu den tropischen Tieren tatsächlich im Sinne der Südhalbkugel, aber auch zu den tropischen Tieren im Sinn der Tropen, also der rhetorischen Tropen, der Metaphern und Symbole. Und als solches ist es eigentlich ein großes Sinnbild, sowohl für Europa selbst, denn es taucht in vielen Wappen von Herrschern auf zum Beispiel, wurde auch als Emblem der Macht betrachtet, aber zugleich auch als Tier eben der anderen Welt, der außereuropäischen Welt, mit der Europa im Kontakt ist, die es kolonisiert und die dann auch in verschiedenen Erzählungen durch das Rhinoceros zurückkommt.
Sie widmen Ihre Zeitschrift immer einem ganz bestimmten Thema. Sie wählen eine Art Motto. Träumen lautet es dieses Mal. Der Untertitel der Zeitschrift heißt auch Europa im Übergang. Warum haben Sie sich denn ausgerechnet für diesen Schwerpunkt entschieden, den des Träumens?
Also Europa im Übergang heißt es ja vor allen Dingen deshalb, weil uns das Rhinoceros, das ja ein relativ blindes Tier ist und die Zukunft nicht gut sehen kann und gleichzeitig aber schwer gepanzert ist, insbesondere dieses Panzernashorn, was wir von Dürer ja auch alle vor Augen haben, Gewicht abgeben muss und einen großen Sprung machen muss in die Zukunft, den wir, glaube ich, alle im Moment nicht so gut sehen. Also Europa wird seinen Ort in der Welt sehr verändern müssen, aus verschiedenen Gründen, aus den Gründen, die wir alle diskutieren, die Klimakrise, aber auch die noch immer lange nicht aufgearbeitete Geschichte des Kolonialismus, überhaupt die Weltverhältnisse, die wir haben in Europa, die wir neu gestalten müssen. Und dazu haben wir eben diesen Untertitel gewählt, Europa im Übergang, und dazu eigentlich immer Verben gewählt, also ein Tun. Was müssen wir eigentlich tun, um dieses Europa im Übergang zu begleiten? Das erste war eben reparieren, weil uns schien, dass die Welt doch so kaputt ist und auch eben von Europa ausgehend eigentlich so viele Beschädigungen erlitten hat, dass wir reparieren müssen. Ein zweites Besitzen, was viel zu tun hat mit den ökonomischen Gestaltungen der Welt, in der wir sind, und auch den sozialen. Und jetzt sind wir eben beim Träumen. Und jetzt könnte man sagen, das ist eigentlich so eine Art idealistische Wende. Also während wir vorher Hard Stuff gemacht haben, träumen wir uns jetzt weg. Aber genauso ist es eigentlich nicht gedacht.
Also kein utopischer Traum, sondern eine andere Spielart des Träumens.
Ja, das Utopische spielt natürlich schon eine Rolle. Wir haben ja ein Gespräch zwischen Theodor W. Adorno und Ernst Bloch drin über das Utopische. Das ist ein Gespräch, ein Rundfunkgespräch aus dem Jahr 1964. Und da geht es schon um das, was fehlt. Also was fehlt eigentlich uns modernen Menschen, um glücklich zu sein, um eine Zukunft zu denken? Und das diskutieren die beide in diesem Interview. Und das ist schon auch für uns der Ausgangspunkt. Also warum sehen wir die Zukunft eigentlich so wenig? Warum hängen wir in solchen Ängsten gefangen eigentlich im Moment? Warum verschließen wir uns so in uns selbst, in den westlichen Gesellschaften? Und wie können wir doch etwas gewinnen, einen Spalt in diesen Ängsten, von denen aus wir irgendwie wieder nach vorne gucken können.
Es sind auch viele zeitgenössische Schriftsteller und Autorinnen vertreten. Also Kurt Riechelmann zum Beispiel schreibt über den Kojoten oder Leila Dakhli über den modernen Traum. Erzählen Sie uns, in welche Richtung diese Aufsätze gehen. Sind sie ganz disparat, ganz unterschiedlich?
Ja, die sind sehr unterschiedlich. Erstmal in der Form. Rhinoceros ist ja eine Kulturzeitschrift im Sinne von, wir haben Erzählungen, literarische Essays, Reflexionen, aber auch Bilder, Fotos, wiederum Erklärungen auch von Bildern, sodass es in der Form schon sehr unterschiedlich ist. Aber der Traum hat für uns etwas Grundlegendes, um überhaupt über Zukunft nachzudenken. Ja. Und zwar deshalb, weil wir denken, dass wir in so einer Art tiefen Verschluss, eigentlich einer Regression im Moment leben, die viel zu tun hat mit den Ängsten genau vor dieser Zukunft. Und dafür gibt es ja auch viele Gründe. Ne. Also natürlich den Klimawandel, die vielen Kriege, die uns umgeben, all der Schrecken, der Horror, der Hunger, die Wanderbewegung und so weiter. Also die Zukunft erscheint uns nicht rosig. Und eine der Konsequenzen daraus ist eben dieses sich zusammenziehen auf das eigene, die eigene Kultur, die eigene Nation, das, was man dann etwas fremdsprachlich eben eine Regression nennt, ein sich zurückziehen, eigentlich in so eine Art Schutzhaltung. Und der Traum ist nun die Domäne, in der wir dieses Begehren, was wir eigentlich haben, die Wünsche, das Nichtgelebte, die Hoffnungen erkennen können. Das ist natürlich ein Ansatz der klassischen Psychoanalyse, der vor allen Dingen auch fürs Individuum gilt. Aber die verschiedenen Texte in diesem Buch reflektieren auf je eigene Art und Weise, wie dadurch eigentlich eine Art Spalt, man könnte sagen, so ein kleiner Türöffner entsteht, doch wieder aus diesem Festgefahrenen hinauszudenken, aus dieser verschlossenen Welt in eine Art Hoffnung zu denken.
Es gibt ein großartiges Gespräch mit dem Historiker Giovanni Levi, das Sie und Frank Hofmann geführt haben. Wie nähert sich denn Levi dem Traum? Er ist ja einer der Vertreter der Mikrohistorie.
Ja, das war für uns eine ganz große Frage und die Geschichte mit Giovanni Levi ist eigentlich eine irre Geschichte, ja, also weil die wirklich einerseits überhaupt kein Zufall ist, weil wir mit Giovanni Levi schon lange im Gespräch sind, aber andererseits haben wir wirklich erst vor kurzer Zeit erfahren, also dass er eine riesengroße Rhinoceros-Sammlung hat. Und das hat sich eigentlich durch Zufall ergeben bei einem Essen bei ihm, wo ich einfach feststellen musste, dass seine Wohnung von vorne bis hinten vollgestellt, gestopft ist mit Rhinozerossen in allen Formen. An den Wänden, auf den Regalen, in den Regalen, auf dem Boden, überall gibt es Rhinozeros. Also wir haben auch einige Fotos ja davon in der Zeitschrift und das hat uns natürlich schon interessiert. Also weil Giovanni Levi einer der ganz großen Historiker unserer Zeit ist, auch einer eigentlich der moralischen Persönlichkeiten Italiens aus dieser Generation, die so wichtig für Europa war. Also etwa auch Carlo Ginzburg oder Umberto Eco. Das ist so diese Generation, die eben aus den, ja auch aus den Katastrophen des Zweiten Weltkriegs rausgesprochen hat und die uns auch fehlt in gewisser Weise immer mehr, ne, weil sie auch stirbt. Und wir hatten hier das Glück, diese Nashörner jetzt zum Ausgangspunkt zu nehmen für ein Gespräch mit Levi und haben ihn eben gefragt, warum sammelst du eigentlich Nashörner?
Was hat er denn geantwortet? Hat es persönliche Gründe oder auch kulturhistorische? Und hat das irgendetwas mit dem Träumen zu tun?
Ja, das hat es tatsächlich. Aber das ist ganz interessant, denn Levi hat eigentlich erstmal versucht, ganz rational zu antworten. Hat gesagt, ja, das Rhinoceros hat eine große Kulturgeschichte der Reflexion in Europa. Es ist eben anders als das Flusspferd, was er ein bisschen eklig und glitschig findet. Und anders als der Elefant, der zwar alt ist, aber doch bekannt, ist das Rhinoceros immer dieses wundersame Tier, über das die Europäer viel nachgedacht haben. Wir haben ja im Band so eine kleine Kulturgeschichte, da kann man das alles nochmal nachlesen, diese verschiedenen Verwendungen und auch Bezüge auf das Rhinoceros, die schon zum Teil sehr kurios sind auch. Und Levi verschanzt sich so ein bisschen dahinter und eigentlich kommt dann in dem Gespräch aber raus, dass es einen viel persönlicheren Hintergrund gibt, nämlich, dass es ein kleines Stoffrhinoceros gab, seiner Söhne, seines ältesten Sohns, das so abgenutzt war und so abgeknuddelt war, könnte man sagen, dass ihm eigentlich Gliedmaßen fehlten. Und er sagt, es stand eigentlich schon näher am Tod als am Leben. Als die Söhne dann sozusagen groß waren und ausgezogen sind, hat er das behalten. Und er sagt, das wird mir eigentlich erst heute klar. Eigentlich war das der Versuch, ein bisschen diese Kindheit meiner Söhne festzuhalten, ein bisschen die Träume dieser Kinder auch zu erinnern und so weiter. Und von da ausgehend haben wir ihn natürlich dann gefragt, ja, wieso fängt man dann an, das zu sammeln? Und das ist eben sehr interessant, weil das eigentlich gar keine Historikerbewegung ist. Ne? Also immer das Gleiche zu sammeln, das sagt er dann auch selber, ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was Historiker machen. Denn die versuchen ja, die Geschichte zu entzerren und plausibel zu machen. Und er will immer das Gleiche haben. Und darin scheint dann doch auf eben irgendwie ein Traum einer Zukunft, die für ihn schon verloren war. Nicht? Denn nämlich Vollständigkeit eigentlich, das Zusammensein der Familie gegen diesen Verlust seiner jüdischen Familie auch im Nationalsozialismus. Ne, und den Tod, der ihn umgeben hat, auch als Kind.
Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass Träumen häufig mit etwas zu tun hat, was in der Vergangenheit verborgen liegt, selbst wenn es sich auf die Zukunft richtet. Also es geht auch dann doch wieder um das Reparieren im Träumen.
Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und Sie fragten vorhin jetzt, ob es eine bestimmte Stoßrichtung gibt, eigentlich dieser Texte. Und ich würde sagen, Levi, wie auch die anderen eigentlich, schreiben nicht mehr über einen Traum, der so ein bisschen das sich wegträumen ist. Also irgendwie der Bacardi rum und irgendwie so die tropische Insel und so. Darum geht es nicht mehr. Ne? Also klassisch war das in der Romantik, diese sogenannte blaue Blume von Novalis, der eben schrieb, ich träume von der blauen Blume und nicht von den Reichtümern und so. Und da hat Walter Benjamin eigentlich mit einem sehr klaren Satz gesagt, also wer noch von der blauen Blume träumt, hat eigentlich nichts verstanden. Es geht vielmehr um den Staub auf den Dingen eigentlich, um das Magische dieser verloren gegangenen Dinge und Welten. Und die machen etwas mit uns. Genau darum geht es bei Levi dann eigentlich auch. Und was so interessant ist, ist, dass Levi aber eigentlich in dem gesamten Gespräch versucht uns zu erklären, dass diese Microstoria, also die Erzählung der Geschichte aus einer kleinen, konkreten Welt, von einem Individuum aus, dass die gar nichts zu tun hätte mit diesen psychologischen Vorgängen, sondern im Gegenteil, dass ein einzelner Fall sei, man könne den nicht verallgemeinern und man müsse den sozial und materialistisch untersuchen. So. Aber natürlich ist genau die ganze Erzählung, die er uns dann gemacht hat, basiert doch eigentlich auf diesem Traum einer besseren Welt, die er für seine Söhne bauen will, die mit diesem Nashorn eben zusammenhängt. Und wo er dann am Ende sagt, naja, eigentlich sind wir damit gescheitert als Generation. Wir sind gescheitert und was ich mit Schrecken feststelle, ist eigentlich, dass wir diese Gesellschaft, das Zusammensein nicht mehr haben. Und das vermisse ich. Und eigentlich da fängt er wieder an zu träumen und sagt, eigentlich träume ich irgendwie doch davon, dass wir aus dieser Vergangenheit, die wir haben, doch nochmal einen Spalt aufmachen können.
Über das politische Potenzial des Träumens erfährt man mehr in der Zeitschrift Rhinoceros. Vielen Dank, Markus Messling.
Ganz herzlichen Dank.